Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle, Sportoutfits, stylische Pieces für dein Zuhause, Designer-Handtasche, check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkmaxx.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online.
Wieder live von ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat, ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu ihrem Toyota-Partner.
Ein kleiner Hinweis, bevor die Folge startet. Wir sammeln weiterhin Spenden mit der Organisation together.gg. Dort werden Spenden gesammelt für die ganzen Hilfsorganisationen, die Flüchtlinge aus der Ukraine helfen. Das Ganze könnt ihr tun unter together.gg oder unter betterplace.org. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß mit der neuesten Folge des GT-Talks hier auf meinsportpodcast.de. GT-Talk, der GT- und Langstrecken-Podcast, wöchentlich mit neuesten News, Analysen und Interviewgästen aus der GT- und Langstreckenwelt hier auf meinsportpodcast.de. Präsentiert von Virtual Racing School, dein Partner für Simracing auf allen Plattformen. Mehr unter virtualracingschool.com. Virtual Racing School, das System für Champions. Ein Millionenschaden, viele hängende Gesichter und zwei Premierensieger, die wir an diesem Wochenende gesehen haben, das waren die Ausbeuten von diesem Norrisring-Rennen der DTM. Und damit ein Hallo und ein herzlich willkommen zum GT-Talk, der wöchentliche Podcast zur GT und Langstrecke hier auf meinsportpodcast.de. Und wir sprechen natürlich über das Crash-Festival der DTM am Samstag und natürlich auch auf das Rennen, was dann relativ human ablief am folgenden Tag, nämlich das dann am Sonntag. Auch schauen wir auf das, was in England passiert ist, nämlich da schauen wir auf den Porsche Supercup und auf deren Wochenende zurück. Und da haben wir einen freudigen Sieger gesehen. Wer das ist, das klären wir gleich. Genauso auch wie was in der IMSA World Tech Sports Car Championship passiert ist. Da war die Rückkehr von Kanada perfekt. Nach 2 Jahren Corona-Pause ging es wieder zurück, nämlich zum Canadian Tire Motorsport Park nach Mosport, und auf dieses Rennen blicken wir ebenfalls zurück. Und natürlich schauen wir auch voraus, nämlich auf die Nürburgring Langstreckenserie, die an diesem Wochenende stattfindet, genauso auch wie auf dem Porsche Supercup, aber das werden wir dann in dem Teil des Porsche Supercup tun. Wieder mal eine pickepackevolle Sendung steht an. Auf dürft ihr euch freuen. Mein Name ist Lukas Storms und willkommen zur neuesten Folge hier im GT-Talk auf meinsportpodcast.de. Und wir schauen nach Nürnberg, nämlich zur DTM. Dort war das Rennen der DTM, nämlich das Norrisring-Rennen powered by BMW M am Start. Das war das 4. Saisonrennen der DTM in diesem Jahr. Kurz noch zu vorhin dieses Wochenendes: Tabellenführer war der BMW Schubert-Pilot Sheldon van der Linde in seinem roten Auto, der BMW M4 GT3, der ja zumindest in dieser Saison schon einige Erfolge eingefahren hat. Da natürlich kommt direkt im Endeffekt aus seiner Sicht das Lausitzring-Wochenende natürlich direkt ins Gedächtnis. Dahinter ist ja gefolgt der Italiener Mirko Bortolotti, der ihm ja sehr stark auf den Fersen hängt. Das Ganze sogar ohne Saisonsieg. Sein bestes Ergebnis in dieser Saison bisher vor diesem Wochenende war dreimal Platz 3, nämlich das Ganze zweimal im Portimao, das Ganze nochmal mit den zusätzlichen Qualifying-Punkten, genauso auch wie dann in Imola Platz 3, das Ganze nämlich am Samstag mit den 16 Punkten, die er dort eingeheimst hat. Für den Italiener, wie gesagt, kein Sieg vor diesem Wochenende dann am Norrisring. Besonders an diesem Wochenende war ja das Gruppenqualifying mit Gruppe A und Gruppe B. Dort wurde aufgrund einfach der Streckenlänge das Feld kategorisiert in Gruppe A und Gruppe B. Und dort ging es dann auf die Zeitenjagd. Und die beste Zeit an diesem Tag hatte tatsächlich das Auto von Up Sportsline, nämlich der Fahrer, der eigentlich in dieser Saison nicht so wirklich zum Zuge gekommen ist, nämlich Calvin van der Linde, der im letzten Jahr super stark war, auch bei der Up-Truppe immer gut abgeliefert hat. Doch in diesem Jahr kam er irgendwie nicht so zurecht, genauso wie Maximilian Götz. Bestes Qualifying-Ergebnis für Reihe 6 hat es dann für ihn gereicht, nach diesem Qualifying Bestes Ergebnis war es auch für Thomas Preining im Custim Bernhard Porsche, Platz 2 dann im Qualifying. Gute Einstände haben auch gefeiert Ayhan Chan Güven im AlphaTauri AF Corse. Der platzierte seinen Italiener direkt schon mal in Startreihe 2, direkt hinter dem Pole-Setter Kevin van der Linde. Somit hatte er zumindest beim Start den Vorteil der besseren Seite. Auch für Franck Pereira, der Ersatzmann für den erkrankten Rolf Ineichen, das wir im Update hier noch besprochen hatten, hat sich auch sehr gut geschlagen, hat sich direkt neben Ayhan Chan Güven platziert, nämlich das Ganze auf Platz 4 im Qualifying. Ganz und gar nicht gut lief es hingegen im Qualifying für Mirko Bortolotti. Er wurde aufgrund des vergessenen Wiegens dann in Startreihe Nummer 12 hinten gepackt. Auch nicht so optimal lief es im Endeffekt für die Tabellenspitze. Grundsätzlich auch gesprochen auch für Sheldon van der Linde. Reihe 11, also nicht unbedingt viel weiter als der bisherige Zweitplatzierte Mirko Bortolotti dann. Und dann kam es eben zu diesem Rennen, was ja im Nachhinein als Crash-Festival stattgefunden hat. Und das ja auch nicht ohne Grund. Viele Safety-Car-Interventions, also viele Safety-Car-Phasen, die wir gesehen haben, viele kaputte Autos. Und es kam kein wirklicher Rennfluss in dieses Rennen rein, in dieses erste Nürburgring-Rennen, das wir dann dort gesehen haben. Und das war auch im Endeffekt nur ein reinstes Chaos, das muss man wirklich sagen. Der Restart, den ich schon immer irgendwie kritisch gesehen habe mit diesem Raussacken und Querfahren und Versetztfahren, was andere Serien zum Beispiel wie die GT World Challenge oder das ADAC GT Masters überhaupt nicht haben. Wenn man mal den Restart nochmal sieht von Rennen Nummer 1, dann muss man einfach mal, wenn ihr die Möglichkeit habt, mal auf die 88 schauen oder auf die 55, nämlich das Auto von Michael Granier und von Maro Engel. Die ziehen beide jeweils früh raus, denken, die Ampel geht schon auf grün und verursachen dadurch, weil sie fast schon neben dem Auto oder wirklich neben dem Auto, entweder von Philipp Eng im Fall von Michael Granier oder beim Fall von Maro Engel neben David Schumacher sind, fast einen riesen Stau, weil in dem Moment ziehen sie wieder zurück, denn die Ampel ist noch nicht auf grün. In dem Moment wird sie auf grün, während sie zurückziehen und sorgen zumindest für das hintere Feld mal für einen riesen Stau. Und das kann beim Start auch riesig schief gehen. Schief gegangen ist es ja in Turn Nummer 1. Franck Pereira dreht Ayun Maini auch mit das beste Qualifying-Ergebnis in diesem Jahr für den Inder. Das dann zunichte gemacht worden in seinem Mercedes-AMG Team HRT. Mercedes in diesem blauen Paul-Design. Für Franck Pereira natürlich unglücklich. Das war, würde ich mal sagen, unter Kategorie Startunfall zu sehen. Denn außen Ayun Maini zieht da natürlich, weil die Kurve eben nach links geht, in den Franck Pereira rein. Hätte es nicht getan, wäre er natürlich in die Mauer gefahren. Deswegen kann man das wirklich als Kategorie Startunfall sehen. Klar kann man jetzt sagen, Franck Pereira hätte da zurückziehen können. Aber dann wäre es natürlich hinten raus auch ein Stau gewesen. Oder jemand anders hätte den Franzosen gedreht. Also von daher kann man das noch verschmerzen, natürlich für die Hinteren, also für Nico Müller, für Marco Wittmann, für Sheldon van der Linde, für David Schumacher, für Maximilian Bug, die schon mal alle raus waren in der ersten Runde. Natürlich, ja, nicht toll, denn, ja, natürlich wichtige Punkte, auch natürlich für Sheldon van der Linde, der das Auto da vorzeitig abstellen musste, ein Riesenpech. Dann gab es jetzt das zweite Restart-Manöver, was ja im Endeffekt noch chaotischer ausfiel als der erste Restart. Ricardo Feller da mit einem Riesenstart, aber dann im hinteren Feld, da gingen sie teilweise zu fünft nebeneinander. Also das muss ja wirklich nicht sein. Also da waren im Endeffekt, ja, wirklich fast fünf Autos nebeneinander. Philipp Eng, Maro Engel, das Auto von Laurens Vanthoor, das Auto von Lukas Auer und auch noch Michael Granier, wenn man dazu noch sagen möchte, auch das Auto von Dennis Olsen und der Audi von Ricardo Feller daneben, also wirklich fast sechs oder sieben Autos, die da beim Start zumindest mal das Rad irgendwo neben jemand anders hatten und dort dann, ja, sich daneben gesetzt haben. Dort ging es zumindest in der ersten Kehre, also in der Grundkehre zumindest mal alles gut. Doch lange Zeit ließ es nicht auf sich warten. Der Crash-Pilot, den wir auch schon aus der Formel 2 kannten, Alessio De Leda, der das Auto von Esteban Mut, dem Belgier dort heftig ihn abschießt und dort dann auch in die Wand buxiert. Franck Pereira nimmt er dann auch noch mit. Esteban Mut natürlich ohne jegliche Chance, das Auto einzufangen. Das Auto von Esteban Mut und von Franck Pereira so beschädigt, dass man nicht mehr tatsächlich in das nächste Rennen, also das Rennen Nummer 2, hätte starten können. Dann wurde es wichtig natürlich in der Focus-Yellow-Phase. Dort wurde geboxt, doch es gab zwei unterschiedliche Strategien, nämlich die führende Position, nämlich von Thomas Preining, der bisher ziemlich stark in dem Porsche aussah. In der ersten Runde, also direkt, wo das Focus-Yellow-Symbol erschienen ist, direkt in die Box gekommen. René Rast hingegen mit Calvin van der Linde in der zweiten Focus-Yellow-Phase eingekommen. Und der Grund, warum man das getan hat und warum man auch dann direkt vor Thomas Preining herausgekommen ist, was so ein bisschen im ersten Moment vor den Fernsehschirmen nicht ganz ersichtlich war, das hat er uns nämlich das Ganze in der Pressekonferenz erklärt. Und da hören wir mal rein, was er dort zu sagen hatte, das Ganze nämlich in der Pressekonferenz nach Rennen Nummer 1 am Nürburgring.
I don't know how his pit stop was. My for sure was very good. Even though we stopped together with Calvin, so I was a bit sacrificed in my pit entry or my pit box. But our strategy was always to box in the second lap because you always have an advantage if you box in the second lap because you basically gain on those cars which stop in the first lap because they are out on cold tires and they cannot go with 80 kph through the corners, which you know we can in our first push lap. So our strategy was always clear to stop in the second full course yellow lap, and it worked out today.
Ja, eine Runde später ist man dann in die Box gefahren als Thomas Preining. Der Grund dafür, hat er gerade erzählt, fassen wir hier nochmal ganz kurz zusammen, dass man einfach mit den noch bestehenden Reifen, also im Falle jetzt von René Rast, noch mit 80 km/h bei Focus Yellow noch voll in diesen 80 km/h fahren kann. Und das kann man eben mit diesen neuen Reifen nicht, dass er dann Thomas Preining erwischt hatte. Und dort, ja, hat man eben dort den Vorteil ausgespielt, zumindest im Falle von René Rast. Da war es eben sehr kurios, zumindest aus dem Sicht des Fernsehbildes erstmal zu sehen, dass René Rast da irgendwie vorne war. Man hat ja so ein bisschen, zumindest im deutschen Kommentar vermutet, dass man dort irgendwie zu schnell unter Focus Yellow war, aber wenn das eben die Erklärung ist, und das ist im Endeffekt sehr schlüssig, mit diesen alten Reifen in Anführungszeichen, also mit den, die man noch auf dem Auto hat, noch diese 80 km/h fahren kann in den Kurven, aber im Vergleich jetzt dazu mit den neuen Reifen das eben nicht tun kann, eben nicht vorgeheizt, nicht auf Temperatur, somit eine schlüssige Erklärung, warum man dort sehr erfolgreich war, zumindest beim Boxenstopp. Beim Restart sah das Ganze wieder anders aus, der Porsche einfach wirklich zu stark beim Restart und auch beim Anbremsen natürlich in die Grundigkehre einen deutlichen Vorteil natürlich als die Audis, konnten deutlich später bremsen, wenn man das nochmal sieht in den Highlights, also das war ja wirklich sehr, sehr bemerkenswert. Nach dem, ja, Focus Yellow oder nach der Focus Yellow Phase, die wir gesehen haben, dann wieder ein Crash, nämlich Mirko Bortolotti, der, da kann man wirklich sagen, den Maro Engel sichtlich abgeschossen hat. Ja, Maro Engel ist rübergezogen, absolut richtig. Das sehe ich vollkommen ein, absolut. Doch, ja, es gehören immer zwei bei einem Unfall dazu. Maro Engel zieht natürlich rüber vor ihm, Aya Chang Gwen zieht auch rüber, will natürlich dort seine Position halten, muss alles nicht sein. Deswegen, klar, kann man sehen als Rennunfall, doch ich glaube, man hat dann später noch die ganzen Situationen bewertet, in dem Sinne, dass Mirko Bortolotti noch mehr für Schaden gesorgt hat und deshalb ja die 15-Sekunden-Strafe für den Italiener dann in diesem Rennen. Nachdem dann das Auto von Maro Engel dann heftig beschädigt worden ist, zumindest ja mal richtig dran geschraubt werden musste dann für den nächsten Tag, es stand ja offen, ob die 88 da eben überhaupt zurückkehren konnte, denn das Auto von Maro Engel wirklich sehr stark beschädigt, wenn man sich das nochmal anschaut, also die Seitenteile oder auch die komplette Front wirklich am Fahrzeug von Maro Engel wirklich sehr, sehr heftig beschädigt und ja, wie gesagt, stand offen, ob er überhaupt fahren könnte am Sonntag und das Ganze aber dann doch noch mit sehr viel Manneskraft da noch zu stemmen gekriegt. Der Restart dann wieder chaotisch, wie eigentlich immer dann am Samstag. Ayaan Chan Güven, der dann das Auto von Lukas Auer umgedreht hat und da heftig dann vorne beschädigt hat. Man hat laut Angaben von Lukas Auer dann im Run Racing Livestream erzählt, man habe bei Windward bis 4.10 Uhr gearbeitet, um das Auto noch zu richten. Sah jetzt gar nicht mal so schlimm aus, aber natürlich, wenn er da seitlich natürlich heftig was dort beschädigt hat, und das sah ja wirklich nach, zumindest der erste Impact war ziemlich heftig, danach aus. Ich meine, die Front kann man relativ einfach richten, aber natürlich, bis das Auto mal wieder zurück ist, bis man wirklich mal alles irgendwie dort gerichtet hat bei Windward Racing, dauert das eben bis 4 Uhr und das schon wirklich eine harte Arbeit eben dort an der Mercedes-Mannschaft. Dann sorgte natürlich Mirko Bortolotti für Schlagzeilen, denn der Rammstoß gegen Calvin van der Linde, ja, das war wirklich nicht die feine italienische Art, hätte beinahe noch das Auto von Riccardo Fella noch berührt und auch noch den SSR Porsche aus dem Rennen genommen. Also das, so eine Aktion, muss man ehrlich sagen, sieht man von Mirko Bortolotti dann auch eher selten und deshalb, ja, schon wirklich erstaunlich, wie viel falsch er in diesem Rennen gemacht hat. Also von dem her war es schon ein Totalausfall vom Italiener, wenn man das eigentlich von ihm so normal kennt, seine Aktionen dort. Dann kam es dann zum Fight zum Ende hin. Das war der Custine Bernhard Porsche von Thomas Preining gegen René Rast und die beiden SSR Porsche Mercedes. Und der zweite Audi von Abt haben da in der Schlussphase zumindest keine großartige Rolle mehr gespielt. Laurens Vanthoor und Dennis Olsen, die natürlich an René Rast vorbei wollten. Dennis Olsen dann mit dem Rammstoß in der Dutzendteichkehre gegen René Rast, der auch im Nachhinein erzählt hat, dass er einen schleichenden Plattfuß hatte dann an diesem Rennen zum Ende hin oder zur Mitte hin, nach dem Boxenstopp schon auch mit dem schleichenden Plattfuß unterwegs und war einfach froh, dass er das Rennen auf Platz 3 beenden konnte. Ziemlich froh war auch Thomas Preining, dass es endlich vorbei war. Nämlich der erste Porsche-Sieg und das ziemlich deutlich nach so einem chaotischen Rennen. Mit 4 Sekunden Abstand gewann er das Rennen am Samstag vor Dennis Olsen und vor René Rast. Und wir hören den Premierensieger für Porsche, wirklich erster Sieg für die Marke Porsche in der DTM. Und das hören wir natürlich nochmal rein, dann beim Sieger von Thomas Preining, dann der Österreicher, der eben diese Geschichte das erste Mal für Porsche dort in der DTM schrieb.
Herzlichen Glückwunsch, ich glaube, du hast heute wirklich alles richtig gemacht, oder?
Ja, war Weltklasse. Das ganze Rennen, das Auto war so stark. Wir waren sehr gut auf der Bremse, das hat uns im Endeffekt den Sieg gebracht, weil wir bei allen Restarts immer an den Audis vorbeigehen konnten und glücklicherweise war das Rennen dann irgendwann mal vorbei, weil es war ein Nervenkitzel mit den ganzen Restarts.
Timo Bernhard, Teamchef und auch Le Mans-Legende, muss man so sagen. Wie ruhig bleibt man da als Chef, wenn man dieses Rennen sieht?
Ja, nicht so ruhig. Also wir hatten so viele Restarts. Ich dachte, hoffentlich kommt er gut durch die erste Kurve. Und hat er zweimal mega gemacht, zweimal die Führung geholt. Und zum Schluss, als wir dann ein bisschen mehr Rennen hatten und ein bisschen Abstand, aber ich bin trotzdem nervös, weil man kann ja nichts machen. Aber wie gesagt, für uns heute haben wir Historie geschrieben, der erste Porsche DTM-Sieg. Auf der Norris, als Fahrer habe ich die Strecke nicht geliebt, aber als Teamchef mag ich die Strecke extrem. Wir hatten einen Carrera-Cup gewonnen, jetzt eine DTM und einfach. Ja, ich muss mich bei so vielen Menschen bedanken, die das einfach möglich gemacht haben. Ja, vielen, vielen Dank auch an meine Eltern. Und ja, ich muss erstmal verarbeiten. Das ist wirklich für uns ein Meilenstein.
Ein Meilenstein für Porsche, vor allen Dingen auch direkt ein Doppelsieg für das erste Mal im Endeffekt, dass man dort eben stark war und den Sieg geholt hat, eben dann Dennis Olsen auf Platz 2, der Norweger dann auf dem SSR Porsche, obwohl SSR eigentlich in dem Sinne in dieser Saison immer etwas besser aussah, aber wie gesagt, in Imola schon Thomas Preining ziemlich stark aufgelegt und jetzt eben dann an diesem Wochenende besser wieder mal als die SSR-Truppe, die ja im Endeffekt besser aufgestellt sind. Allein schon alle CGT Masters immer top unterwegs waren in der DTM. Wie gesagt, läuft es noch nicht ganz so für Porsche, aber jetzt, glaube ich, mit dem ersten Sieg könnte da ein Knoten geplatzt werden. Schauen wir natürlich nochmal auf den Samstag zurück, nämlich auf dem Sinne, was dort hätte vermieden werden können. Viele Fahrer haben gesagt, die Driving Standards seien das Problem in der DTM. Vor allen Dingen der Restart sei das Problem, was man dort eben hatte. Da stehe ich absolut zu. Der Restart in der DTM, das hat jetzt unabhängig tatsächlich vom Nürburgring zu tun. Nämlich immer chaotisch dieses Rauszacken. Schaut euch gerne mal die Highlights von Portimao an. Schaut euch gerne mal die Highlights von Imola an. Schaut euch gerne mal die Highlights vom Lausitzring an. Also da gibt's immer dieses Rauszacken. Immer dieses frühe, im Endeffekt dieses frühe Nebeneinanderfahren. Dieses frühe Rauszacken, was man eben bei, wenn ihr euch dann auch gerne mal die Bilder des ADAC GT Masters oder auch von der GT World Challenge, die ja auch an diesem Wochenende zu sehen war, dort anschaut. Da sind die Starts etwas oder deutlich ruhiger zu sehen, nämlich dort muss man einfach durch diese Gridboxen fahren, die ja für die stehenden Starts zuständig sind, und dort hat man eben dieses Problem nicht in dem Sinne, dass man dort eben dieses frühe Rauszacken hat. Dort würde man allein schon viel Ruhe in Richtung Turn 1 auch schon am Nürburgring rausnehmen und dort dann so einen Runde 1 Unfall natürlich dann dort verhindern, wenn man natürlich sowas sieht wie Alessio Deleda oder wie der Unfall mit Maro Engel oder auch das Verunfallen von Lukas Auer mit Ayacan Güven. Das kann immer passieren, da kann ein Rennleiter wenig tun, da ist im Endeffekt wenig Ermessensspielraum dann für ihn, da muss aber dann einfach hart bestraft werden, wenn sowas gemacht wird. Das wurde in dem Sinne nicht, es wurde nur einer bestraft, nämlich das ganze Mirko Bortolotti in Rennen Nummer 1, wenn man das sich im Noticeboard nochmal der DTM im genaueren Sinne nochmal anschaut, und das tun wir jetzt eben. Wie gesagt, die 63 dann eben bestraft worden, Mirko Bortolotti mit dem Unfall dann in Rennen Nummer 1, das Ganze dann aufgrund dessen, dass er Maro Engel dann dort berührt hat, dann hat er sich ja gedreht und dann in die Leitplanke, dort konnte er das Rennen dann nicht mehr weiter fortsetzen, Auto ziemlich heftig beschädigt und damit dann eben diese 63 Sekunden, diese 15 Sekunden Strafe, die dann auch ausgesprochen worden ist, eben vom Ersatzrennleiter an diesem Wochenende, nämlich Christian Formen, der an diesem Wochenende eben Scott Elkins ersetzt hat, der in der Formel E in Marrakesch war, aber zumindest diese 15 Sekunden Strafe sehr gut getroffen, muss man wirklich sagen, aber der Rest eben sehr kleinlich oder zumindest sehr kleinteilig gemacht worden ist. Die 92, ja, Pitstop Infringement war ein Penalty Point, was wir dann gesehen haben, aber sonst tatsächlich soweit nichts passiert, außer Causing a Collision von Dennis Olsen, der eine Verwarnung nur bekommen hat. Das war die Aktion gegenüber René Rast. Und dann gab es noch, aber das Ganze im Nachhinein, das haben viele nicht mitbekommen, Alessio Deleda, 5 Plätze Gridstrafe fürs nächste Rennen und für Ayacan Güven dann auch 3 Plätze gegen Sana Hinden. Aber sonst im Rennen wurde relativ wenig bestraft, das muss man eigentlich schon sagen, da muss die Rennleitung deutlich härter durchgehen, aber grundsätzlich muss man dort härter durchgehen, nicht nur bei so einem Rennen wie am Nürburgring, wo viel passiert, wo viele Kontakte passieren, sondern man muss generell deutlich härter durchgreifen, wenn sowas passiert, damit man eben bei solchen Rennen nicht die komplette Ekstase hat, wie jetzt eben an diesem Wochenende vom Nürburgring. Viele, und dazu zählt auch der DTM-Champion aus dem letzten Jahr, nämlich Maximilian Götz, haben das Rennen eher als Nicht-Werbung für die DTM gesehen, das muss man wirklich sagen, in dem Sinne, denn das Rennen war im Endeffekt keine Werbung, das war im Endeffekt mehr eine Lachnummer der DTM. Das kann man so ein bisschen daran festmachen, wie die Reaktionen im Netz waren. Und da war eher im Endeffekt so ein bisschen vom Revival des TV Total Stocker Crash Challenge zu sehen, als dass es wirklich ein Rennen war. Maximilian Götz, wie gesagt, hat es eher als keine Werbung gesehen. Die Driving Standards waren nicht okay, das sagten einige Audi-Fahrer. Doch, ja, da muss ich im Endeffekt, da stehen auch die Fahrer im Endeffekt in der Verantwortung, das haben auch einige in dem Sinne so erwähnt. Und da muss sich, da müssen sich die Stewards und die Rennfahrer eben zusammensetzen, das haben sie auch getan. Das Ganze dann vor dem Sonntag und das Ganze eben vor Qualifying Nummer 1. Man hat dort klare Richtlinien versprochen und die hat man dann auch bekommen. Es war viel mehr Warnings, viel mehr Untersuchungen, die man gesehen haben. Es waren grundsätzlich, muss man sagen, in diesem Rennen wenig passiert. Das spricht alleine schon in dem Sinne dafür, dass dieser Millionenschaden oder dieser Schrotthaufen vom Nürburgring dann eben man am Sonntag nicht nochmal wiederholen wollte. Vor allen Dingen, weil ja man die Chassis, die Autos ja irgendwo auch anders noch sicherlich benutzen möchte und in dem Sinne ja es nicht förderlich ist, sich dort nochmal die Fahrzeuge zu zerstören. Schauen wir nochmal schnell auf den Sonntag. Dort eben deutlich ruhiger das Rennen angegangen. Dort war ja der Prostetter Philippe Fraga, der Unglückspilot in diesem Jahr, viel Pech gehabt, aber auch viel selbst nicht unbedingt auf die Reihe bekommen. In Portimao war er nach ganz gut unterwegs mit seinem Podium, danach aber wenig Glück gehabt, eben in dieser Saison dann unterwegs gewesen. Die Top 3 machten ja im Qualifying Mirko Bortolotti und Marco Wittmann unter sich aus und dort dann eben in Rennen Nummer 2. Früh aus war es tatsächlich für David Schumacher und Ricardo Feller. David Schumacher, der Ricardo Feller hinten in Sake gefahren ist, schlicht und endlich den Bremspunkt verpasst hat, dem 7er Audi dann in Sake gefahren ist und somit für beide das Rennen aus. David Schumacher hat aber diesen Fehler klar auf seine Seite geschoben und sich klar dazu bekannt, dass das eben so nicht korrekt war. Das Rennen dominiert hat in diesem Falle dann das Red Bull-Fahrzeug von Philippe Fraga, der tatsächlich Mirko Bortolotti und auch Marco Wittmann wegfahren konnte und damit ja zumindest dem Sieg sehr nahe kam. Hinten dann sein Teamkollege Ayan Chang Wen, der über eine lange Zeit dann gegenüber auch Thomas Preining, also dem Rennsieger von Samstag her, heftiger gekämpft hat und sich dann auch irgendwann mal vorbeigeschoben hat. Die Boxenstops waren sehr interessant, nämlich auch da war ein Unglücksrabe dabei, im Endeffekt waren zwei BMWs Unglücksraben dann am Sonntag, nämlich Marco Wittmann und Sheldon van der Linde. Zu Sheldon van der Linde kommen wir gleich. Marco Wittmann dann mit einem verbaselten Boxenstopp, die Crew, die dort langsamer war als die im Vergleich zum Abt-Team mit René Rast. Denn dort ging es natürlich um die Position 3. Und die konnte dann Marco Wittmann aufgrund dessen des Boxenstopps nicht verteidigen. Somit kam René Rast, der da bisher auf 4 lag, dann an dem Führer vorbei, der sein Heimspiel eben in und am Nürburgring feiert. Kommen wir noch zum anderen Pech-Piloten, kann man wirklich sagen, an diesem Sonntag oder grundsätzlich am Nürburgring. Ausfall am Samstag und dann außerhalb der Punkte am Sonntag, nämlich der bisherige Tabellenführer Sheldon van der Linde, der, und da hat man bei der Schubert-Truppe einfach auf den Safety-Car gehofft, nämlich dort war man auch im zweiten Qualifying nicht wirklich stark unterwegs, man fuhr von relativ weit hinten los und somit, ja, musste man eben auf einen Safety-Car hoffen und das kam eben nicht aus Sicht der Schubert-Mannschaft und somit musste man eben Sheldon van der Linde mit Platz 15 dann eben begnügen lassen, den Stop eben sehr, sehr spät gemacht, das Safety-Car ist nie gekommen, was man sich eben erhofft hatte bei Sheldon van der Linde und bei der Schubert-Mannschaft, somit geht man leer aus und auch Thorsten Schubert hat gesagt, man hätte mehr leisten können an diesem Sonntag, auch das Schwesterfahrzeug, nämlich das Auto von Philipp Eng, was ja auch am Samstag nach diesem Crash Unfall oder diesem Crash-Festival ja dort zu sehen war in den Punkten, auch knapp die Punkte verpasst mit Platz 11. Also von daher nicht wirklich sehr gut zu sehen für die Schubert-Mannschaft, somit dann auch der Verlust tatsächlich der Tabellenführung. Jemand, der sein bestes Saisonergebnis an diesem Wochenende eingefahren hat, war Maximilian Götz, der nach dem Rennen kurioserweise um die BOP moniert hat. Er sagte, andere fahren im Vergleich zu uns 2 Zehntel schneller pro Runde. Doch wenn man sich die BOP oder besser gesagt mal das Gesamtergebnis der Fahrzeuge anschaut, also die besten 10 Autos in den Top 10, dann ist es eben von den Marken gesehen her die Mercedes-Mannschaft oder die Mercedes, die dort sehr gut aufgestellt sind. Maximilian Götz auf Platz 6, Lukas Stolz auf Platz 8 und Mario Engel auf Platz 10. Also die BOP scheint ja zumindest für Mercedes nicht allzu schlecht zu sein, klar. Man kam aber auch schon in Imola nicht ganz so zurecht, wie man sich das hätte vorstellen können. Da, glaube ich, muss man einfach an der Stelle von Mercedes halt eben arbeiten, dass man dort nach vorne kommt. Klar, hier und da, vielleicht kann man an der BOP-Stellschraube drehen. Audi hat es ja zum Beispiel am Sonntag auch nochmal ein bisschen Kilogramm reinbekommen. BMW hat zumindest ihre Leistung zurückgekommen, die man dann auf dem Lausitzring, wenn ich das richtig noch im Kopf habe, dort zurückbekommen. Porsche hat ja auch nochmal ein Kilogramm reinbekommen, aber jeweils alle waren dort konkurrenzfähig zu sehen, genauso wie Ferrari. Und da muss man einfach bei der Mercedes-Mannschaft nochmal ein bisschen schauen, woran es liegt und welche Stellschrauben man dort drehen muss, warum man dort nicht so in die Top 3 oder zumindest auch zum Sieg fahren konnte. Denn das war eben am Samstag und am Sonntag ebenfalls auch nicht der Fall, dann dort zu sehen. Machen wir die restlichen Platzierungen noch fertig. Marco Wittmann hatten wir auf Platz 4 mit dem verbaselten Boxenstopp der Walkenhorst-Mannschaft. SSR Performance auf Platz 5, Maximilian Götz hatten wir auch auf Platz 6. Ayan Changwen eben mit einem starken DTM-Auftakt, sagte auch, sein Traum ist es vielleicht mal eine DTM über eine Saison komplett zu fahren. Vielleicht sehen wir ja in der nächsten Saison bei AlphaTauri AF-Kurse oder vielleicht als nächsten Ersatz nochmal für Nick Cassidy, dann nächste Möglichkeit, dann ist Spa-Francorchamps. Lukas Stolz auf Platz 8, Mercedes-AMG-Team HRT, dann Thomas Breining, der Rennsieger, auf Platz 9 vom Samstag und Maro Engel auf Platz 10 eben nach diesem heftigen Crash von Samstag auf Platz 10 zu sehen. Wie gesagt, da die beiden Autos von Esteban Mutsch und von Franck Pereira nicht am Start, somit hatten wir nur 25 Autos dabei. Kevin van Linde, Marius Zug, Maximilian Bug, Ricardo Feller, David Schumacher und Michael Granier eben nicht die Zielflagge gesehen. Schauen wir auf die Fahrerwertung und auf die Wertung, die wir dann sonst noch sehen, und das zeigt sich ein neues Bild ab. Halbzeitmeister der DTM ist Mirko Bortolotti im Jahr 2022. 89 Punkte hat er zu Buche stehen, vor Sheldon van der Linde mit 8 Punkten Vorsprung, eben der Italiener vor dem Südafrikaner René Rast, gilt als Gewinner dieses Wochenendes, nämlich nach Portimao ohne Punkte, mit Lausitzring zumindest mal mit Platz 3. Bis dato dann bestes Saisonergebnis gewesen, Imola dann das i-Tüpfelchen im Endeffekt mit dem Sieg und die 3 Punkte aus dem Qualifying. Und jetzt Nürburgring zweimal Platz 3, also mit 15 Punkte, 30 Punkte dort aus diesem Wochenende rausgenommen und damit tatsächlich neben Philipp Frager, der am meisten gepunktet hat, wenn ich jetzt nicht falsch gesehen habe, Entschuldigung, Thomas Breining noch tatsächlich mit seinen 30 Punkten, also im Endeffekt René Rast und Thomas Breining, im Endeffekt die beiden, die dort die dicken Punkte an diesem Wochenende abgesahnt haben, eben mit diesen 30 Punkten, die man dort geholt hat. René Rast dann jetzt eben auf Platz 3 zu sehen, Nico Müller ohne Punkte, am Nürburgring bisher immer gepunktet, in Portimao Sieg am Sonntag mit dem Lausitzring 10 Punkte geholt, Imola dann mit Platz Nummer 2 und den Qualifying-Ergebnissen nochmal am Sonntag gepunktet und jetzt eben am Nürburgring am Samstag nicht gepunktet und am Sonntag auch nicht gepunktet, also für ihn dann überhaupt ein Wochenende zum Vergessen, also komplettes Wochenende nicht gepunktet für ihn. Auch für Lukas Auer keine Punkte an diesem Wochenende, auch für ihn das erste Mal in dieser Saison tatsächlich für viele. Auch für Liebe Frager, ich meine, das war tatsächlich somit eines der besten Wochenende, die er erwischt hätte können nach Portimao, jetzt eben mit diesem Sieg und mit den 3 Punkten. Jetzt dann neu auf Platz 6, tatsächlich dann 39 Punkte dahinter, Ricardo Feller und Marco Wittmann dann punktgleich auf Platz 7 und 8 mit 48 Punkten, 1 Punkt dahinter, Lukas Stolz und auf Platz 10 schon, der beste Porsche mit Thomas Breining, die machen zumindest mal einige Punkte gut und das sieht man auch in der Teammeisterschaft. Weiterhin vorne ist immer noch die Schubert-Mannschaft mit 111 Punkten, dahinter dann GAT mit 87 Punkten und dann die Abt-Truppe mit 81, gefolgt von Rosberg und dem zweiten Abt-Team, nämlich das Team Abt. Platz 3 ist das Abt-Sportsline-Team. SSR Performance auf Platz 6, die Windward-Mannschaft von Mercedes-AMG auf Platz 7, die Red Bull AlphaTauri-AF-Corse-Mannschaft auf Platz 8, Mercedes mit dem Team HRT dann auf Platz 9, punktgleich mit der italienischen Truppe von AF-Corse und Falkenhorst auf Platz 10 zu sehen. Dann die Manufacturers Points, dort liegt aktuell Audi vorne mit 240 Punkten, 60 Punkte vor Mercedes-AMG, dann BMW mit 159 Punkte zu sehen, Porsche mit 112, Lamborghini mit 96 Punkten und Ferrari mit 58. Dort wird aber für Ferrari zumindest auch nicht mehr zu holen sein in dieser Saison. Also mit Platz 5 dürfte man bei den Italienern in der Meisterschaftswertung da zumindest mal deutlich zufrieden sein. Damit schließen wir im Endeffekt die DTM ab und dort fahren wir dann in die Sommerpause hinein der DTM, nämlich dort ist das nächste Rennen der DTM, ja, wie gesagt, jetzt mal schon mal ein bisschen was hin. Für die Truppe dann dort ist dann der nächste Aufschlag der 26. bis 28. August. Also 1,5 Monate erstmal Abstand der DTM. Nürburgring powered by Mercedes-AMG steht dann an auf der 3,629 Kilometer langen Strecke des Nürburgring Kurzanbindungskurs, den wir dann fahren werden. Und da dann blicken wir natürlich dann, wenn es soweit ist, darauf vor und sehen uns dann an, wer dort, je nachdem, am Nürburgring am besonders stärksten aussieht. Dann, je nachdem, auch vor Ort, dann bei der DTM und stimmen und sammeln dort auch dann Stimmen in der Eifel ein. Machen ein kurzes Päuschen und machen dann weiter mit dem Porsche Supercup. Der war ja im Rahmen der Formel 1 unterwegs. Die Formel 1 ja auch ziemlich wild an diesem Wochenende unterwegs. Und wenn ihr alles zur Formel 1 wissen wollt, dann kleiner Sendehinweis innerhalb von meinsportpodcast.de. Gerne mal bei Starting Grid bei den Kollegen von Kevin Scheuren und von Sophie Affelt, also bei den Kolleginnen auch von Motorsport, total reinschauen von Formel1.de und da euch informieren, was dort die Königsklasse an diesem Wochenende abgeliefert hat. Da auch spannend natürlich der Unfallhergang natürlich von dem Chinesen Zhou Guanyu und natürlich was dort fast schon zum Rennen des Jahres geführt hat, der Formel 1. Alles hört ihr dann eben bei den Kolleginnen von Starting Grid. Und dann machen wir ein kurzes Päuschen jetzt eben hier im GT Talk auf meinsportpodcast.de. Dann geht's hier weiter mit dem Porsche Supercup und der IMSA WorldTech Sportscar Championship. Und dann noch weiterhin dann die Vorschau auf die NLS mit ihren 6-Stunden-Rennen dann dort in der Eifel. Kurzes Päuschen, dann geht's hier weiter im GT Talk auf sportpodcast.de.
Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle, Sportoutfits, stylische Pieces für dein Zuhause, Designer-Handtasche, check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkmaxx.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online.
Wieder live von ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat, ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu ihrem Toyota-Partner.
Zurück aus der Pause hier im GT-Talk auf den Sportpodcast.de und folgt uns gerne noch auf Social Media. Das Ganze eben mit unseren Kanälen, die wir bespielen, eben auf Twitter und auf Instagram. Dort gibt's eben die neuesten Infos rund um den GT-Sport. Das Ganze dann eben immer dort zu sehen. Gerade auch auf Twitter viel Content, der ziemlich interessant ist, mit vielen Grafiken, mit vielen Anekdoten und Stories, die wir dort immer und immer sehr gerne natürlich rüberbringen. Und das gefällt euch. Und da nochmal danke an die letzten FollowerInnen, die dort dazugekommen sind. Dann machen wir weiter mit den Porsche Supercup in Großbritannien, der Home of British Motor Racing, nämlich es könnte nichts Geringeres sein als der Silverstone Circuit, wo ja auch die Formel 1 gastiert ist, wie gesagt, die Formel 1, wenn ihr alles dazu hören wollt, bei Starting Grid, und da darf natürlich der Porsche Mobile 1 Supercup nicht fehlen, der dort gastiert ist an diesem Wochenende. Runde 1, oder zumindest das erste Rennen dieses Jahres ging ja an den Luxemburger Dylan Pereira, der dort in seinem BWT Lechner Racing Porsche den Sieg eingefahren hat, im regnerischen Imola, dort bei, wie gesagt, sehr heftigen Regenfällen dort sich durchsetzen konnte. Runde 2, das wir ja nicht so abcovern konnten, ging ja für Larry Tenforda aus. Dort das Ganze dann in Monaco, in dem Leitplankendschungel in dem Fürstenstaat. Und jetzt eben der dritte Saisonlauf, der dort beim Home of British Motor Racing dort anstand. Das Ganze dann eben dort in Silverstone. Das Qualifying war eine sehr verrückte Angelegenheit. Die ersten 5 Minuten waren im Endeffekt die wichtigsten, die dort anstehen konnten. Nämlich dort, ja, ging es dann um die Pole, denn es war sehr regnerisch, es war sehr verrückt und damit konnte man eigentlich nicht unbedingt wirklich starke Zeiten setzen. Deshalb im Endeffekt die ersten oder die Anfangsphase zumindest im Qualifying sehr wichtig. Deshalb die Zeit schon früh gesetzt worden von Larry Tenforde mit einer 2:06.98, die dann auch zur Pole geführt hatte. Wie gesagt, im Endeffekt alle rund um direkt dem Anfang der Session, nämlich 18:19 dann lokale Zeit. Also es war im Endeffekt 4 Minuten in der Session drin und dann fing es an eben zu regnen. Und dann gingen auch irgendwann mal die Regenreifen drauf. Und dann waren natürlich Zeiten von 2:06.9, die ja auch keine Topzeit ist im Porsche Mobil 1 Supercup dort in Silverstone. Ja, im Endeffekt dann schnell vorbei. Somit dann die Pole für den Niederländer. Das ist seine zweite Pole nach Monaco. Und somit kann er wieder eine Pole feiern tatsächlich. Larry Tenforde nach Imola nicht geschafft, aber jetzt eben 2 hintereinander direkt mit Monaco und mit Silverstone. Dann Lauren Heinrich, dann auf Platz 2 zu sehen mit einer 1/2 Sekunde Rückstand vor Harry King, Rudi van Buren und Dylan Pereira. Dann schauen wir noch auf die Rookie-Werte. Bastian Brus, der Beste im Qualifying gewesen, auf Platz 7. Und das beste Ergebnis tatsächlich in der Pro-AM-Meisterschaft machte ein 107%-Pilot, nämlich das Ganze, nämlich Aaron Mawson, der ja, wie gesagt, 107%-Regel dann dort gegriffen hat, aber man konnte starten aufgrund dieser Witterungsbedingungen. Das Rennen dann, ja, ein Rennen, was im Zeichen von Lauren Heinrich stand. Den Start überwunden und dann direkt das Rennen kontrolliert, kann man fast schon wirklich sagen. Also der Start von ihm absolut stark, hat direkt mal den Niederländer in die Schranken gewiesen. Das Ganze eben direkt schon beim Start dieses Rennens und dass er über 14 Runden lang ging. Die Startphase etwas chaotisch, da muss man sagen, Larry Tenforde hätte auch noch fast den 2. Platz abgeben müssen, nämlich an Harry King, der auch noch in seinem BWT Lechner-Fahrzeug gelauert hat. Das ist ja der Champion aus dem Carrera Cup GB. Und auch die erste Runde ging ja für einige nicht ganz so toll aus, nämlich das Auto von Dorian Boccolacci dort in einem Unfall verwickelt worden, nämlich mit dem Auto von Simone Aguinta, also einmal das Auto von Pierre Matisse bei Ameras und das Auto von Dynamic Motorsport, die Segel streichen mussten. Schiefe Radaufhängung dann nach diesem Dreher oder diesem Reindreher von Simone Aguinta in das Auto von Dorian Boccolacci nach dem vorherigen Dreher, den man dann gesehen hatte. Somit für beide dann das Aus. Das Safety Car kam dann raus aufgrund der Teile, die auf der Strecke lagen. Und da einfach wirklich ärgerlich. Marvin Klein war auch noch darin verwickelt. Aber wie gesagt, Simone Aguinta dann zurückgedreht. Man kann ihm jetzt vorwerfen, ja, er stand nicht ganz auf der Bremse. Die Bremslichter haben geleuchtet, aber sein Auto dann eben zurückgerollt in Dorian Boccolacci rein. Ärgerliche Situation. Ich glaube, wenn man einfach gedreht wird, dann kann man nur bedingt viel machen. Wie gesagt, auf der Bremse treten ist da noch eine Möglichkeit, aber sonst dort nicht. Dann kam das Safety Car eben raus. Die Safety Car Phase hat Lauren Heinrich dann auch genutzt, um eben seine Führung zu verteidigen. Das machte er auch ziemlich gut. Dann Bildhintergrund hat man noch einige Kämpfe gesehen, dann zwischen Harry King und Dylan Pereira. Auch im hinteren Feld gab es noch einige Situationen, die nicht ganz so glücklich gelaufen sind, nämlich für die 22. Nämlich das Auto auch vom Team Martins bei Almeras, nämlich Steven De Quaal, der sich dort gedreht hat. Und für Alex Fach war auch ziemlich früh Feierabend, der auch im Porsche Carrera Cup Deutschland dabei ist. Aber für ihn eben das Rennen ziemlich früh vorbei dann in der Session. Und dann lief das Rennen im Endeffekt ihren Lauf. Es gab, ja, ziemlich harte Fights, ziemlich viel Trubel im Feld, alleine auch um Platz 7, Rudi van Buren, Luca Honkavuori, Dan van Kooik und der Brite Adam Smalley, die dort gekämpft haben, um eben diese 7. Position lange Zeit dann dort ja wirklich um diesen Platz gekämpft. Und tatsächlich konnte sich Rudi van Buren ja zumindest um Platz 8 nicht ganz so verteidigen, musste dann im Verlauf des Rennens diesen Platz dann abgeben. Vorne hingegen war es ein saustarkes Rennen von Laurin Heinrich, hat das Rennen sehr gut verwaltet, immer in einem Bereich von einer halben Sekunde und hat da im Endeffekt nicht viel anbrennen lassen in diesem Rennen. Hinten wurde es noch spannend zwischen Bastian Buss und zwischen Lachlan Hennepin. Das war in der Schlussphase des Rennens dort in der letzten Schikane vor Start und Ziel heftig über den Korb gegangen. Das Auto von Bastian Buss in diesem pinken BWT-Fahrzeug dann an Lachlan Hennepin noch sich irgendwie vorbeigedrückt bekommen. Und dann gab es noch einen Crash von Aaron Levy, der sich rausgedreht hat, tatsächlich in der letzten Kurve. Hat sich noch über Start und Ziel retten können und sah tatsächlich noch die Zielflagge dann in diesem Rennen des Porsche Mobile 1 Supercups im Rahmen der Formel 1. Der Israeli, der tatsächlich auch der erste und einzige Israeli ist, der dort zu sehen war in oder ist im Porsche Mobile 1 Supercup. Machen wir die Top 10 noch durch. Wie gesagt, Laurin Heinrich gewinnt das erste Saisonrennen in dem Jahr 2022 im Porsche Mobile 1 Supercup vor Larry Tenforde, Harry King, Dylan Pereira, Bastian Buss, der beste Rookie, vor Lachlan Hennepin, Yuka Onkavuori, Rudi van Buren, Rudi van Buren eben der Simracer für die Huber-Mannschaft auf Platz 8, Dan van Kooik und Loic Hartog auf Platz 10 zu sehen. Das sind die besten 10 in diesem Rennen gewesen. Zweitbester Deutscher, ja gut, es gibt ja nur zwei Deutsche im Feld, Laurin Heinrich und Michael Ammermüller, der kämpfte sich nach einem schlechten Qualifying oder nach einem sehr chaotischen Qualifying eben nach Platz 24, dann auf Platz 16 zurück. Aber da sieht man einfach, schwierig ist dieser Porsche Mobile 1 Supercup und wir schauen noch zum Ende hin auf die Gesamtwertung des Porsche Mobile 1 Supercups, nämlich Larry Tenforde weiterhin vorne mit Platz 2 verteidigt er seine Führung, das Ganze nämlich 9 Punkte vor Laurin Heinrich und Dylan Pereira, der jetzt Platz 2 abgeben musste an dem Deutschen. Harry King geht auf Platz 4 und Bastian Buss, eben der beste Rookie, auf der 5. Position im BWT-Lechner-Fahrzeug. Weiter geht's ja schon im Spielberg. Dort letztes Jahr auch Larry Tenforde stark gewesen. Das Ganze beim ersten Aufschlag in Spielberg. Und jetzt eben dort der nächste Aufschlag des Porsche Mobile 1 Supercups. Das dann zu sehen, eben wie immer das Rennen bei Sky, bei Eurosport und bei F1 TV. Alle Sessions des Porsche Mobile 1 Supercups findet ihr bei F1 TV exklusiv dann im Stream zu sehen. Dann schauen wir noch ganz fix auf die IMSA Vertex Sportscar Championship. Die war ja zu Gast in Mosport. Dort das Ganze dann in Kanada dort zu sehen, eine Strecke, die ja im Endeffekt historisch ist, zwar nicht immer ganz so ruhmvoll daherkommt, denn im Endeffekt ja viel passiert ja auch in den Jahren von Mosport. Natürlich der Unfall von Matrick Winkelhock schwebt immer gefühlt über diese Strecke des Canadian Tire Motorsport Parks. Es war im Endeffekt in der GTD Pro-Klasse ein Rennen für die kanadische Mannschaft, nämlich für Porsche, nämlich die Pfaff-Mannschaft, die auch in der GTD Pro ihren Sieg einheimste mit Matthew Jaminet und Matt Campbell. Somit haben sie sich tatsächlich auch ihren Punktevorsprung in der GTD Pro ausgebaut mit ihrem Sieg und das Ganze war auch fast schon eigentlich unberührt oder ungefährdet, dieser Sieg, hat man das Gefühl gehabt. Die Pace und die Strategie war einfach stark. Natürlich die Focus-Yellow-Phasen müssen einem da auch entgegenkommen und das haben sie auch eigentlich größtenteils getan dann in diesem Rennen und damit die GTD Pro für die Mannschaft dann eben von Pfaff Motorsport eben ziemlich stark über dieses Rennen gelaufen. Nach dem Sieg oder nach dem Doppelsieg von Heart of Racing in Watkins Glen war es im Endeffekt nur in Anführungszeichen Platz 3 für Ross Gunn und Alex Riberas im Hard of Racing Aston Martin. Dafür hat man in der GTD-Klasse gewonnen gegen mit Roman De Angus und Maxi Martin. Da musste man sich gegen Russell Ward und gegen Philip Ellis über die Renndistanz ziemlich hart wehren. Das hat man aber auch über die Distanz tatsächlich getan und das auch ziemlich stark. Nochmal bleiben wir in der GTD Pro. Antonio Garcia und Jordan Taylor auf Platz 2. Cooper McNeil und Daniel Hunkerday auf Platz 4. Ein rahmenschwarzes Rennen war es hingegen für Vase O'Sullivan Racing, für Ben Burnicoat und Moi Kobayashi. Die kamen nicht wirklich zurecht, genauso wie Conor DeFilippi und Joe Edwards, die auch tatsächlich auch noch den Reifen verloren haben, die für die erste Focosello-Phase gesorgt hat, dass der Reifen ohne wirklichen Grund mitten im ersten Stint dort abgerissen, einfach verloren, irgendwie das Rad von der Radnabe geflogen, warum auch immer. BMW hat dazu nichts veröffentlicht, also von daher muss man einfach von einem technischen Defekt von seitens BMW ausgehen. In der DPI-Klasse war es ein ziemlich wildes Rennen. Das war im Endeffekt in den Anfangsphasen dominiert von den Autos von Olivier Jarvis und Tom Blomqvist, die auch über das ganze Wochenende ziemlich, ziemlich stark unterwegs waren, wie auch genauso in Watkins Glen. Ricky Taylor und Philippe Albuquerque waren im Endeffekt die ersten Verfolger und von Cadillac Racing hat man, oder von den Cadillacs generell hat man am Anfang wenig bis gar nichts gesehen, bis dann die Focus Yellow Phasen kamen und man über Rennmitte her das Rennen irgendwann auch mitbestimmt hatte. Der Höhepunkt im Endeffekt für Cadillac Racing war Earl Bamber, nämlich der hat Ricky Taylor umgedreht, das Ganze nämlich in der Moss Herpin dort oben in der Moss Corner und dort ja zum Dreher geführt und für Kunikun Minolta Acura RXX05 war es dann eben der Dreher und dann ging es für die Wayne Taylor Mannschaft eigentlich nur noch nach hinten, Platz 6 und nochmal ein Einschlag, der für eine weitere Gelbphase gesorgt hat, dann ja, ging im Endeffekt nichts für die Mannschaft, obwohl man zwischenzeitlich um den Sieg gekämpft hatte zwischen der Meyer-Schenk-Racing-Mannschaft, die ja ein hartes, aber faires Duell mit der 10er-Mannschaft gemacht haben, aber für sie ging es tatsächlich auch nicht weiter hinaus als Platz 2, obwohl man ja auch auf Siegeskurs war, Renger van der Sande und Sebastian Bourdais, die sich die Führung gekrallt haben und das denn eben auch mit dem Sieg ummünzen konnten. Vor Olivier Jarvis und Tom Glomqvist ist es wieder der unrühmliche Platz 2 aus Sicht der Meyer-Schenk-Racing-Mannschaft, Olivier Pla und Pipo Derani mit Platz 3, endlich mal ein besseres Ergebnis für die Whalen Engineering Mannschaft, Earl Bamber und Alex Lynn nach der Strafe dann eben mit dem Dreher Platz 4 zu sehen und Tristan Woti auf Platz 5 zusammen mit Richard Brasbrook für die JC Miller Motorsport Mannschaft, die ja im Endeffekt auf das nächste Jahr hoffen dann eben mit Porsche in der GTP Meisterschaft. Bennett und Brown holen das Rennen für die 54er Core Mannschaft mit dem Auto mit dem Ligier JSP 320, 2,7 Sekunden vor Andretti und Chavez eben dem Andretti Autosport Auto und GR3 Racing, die Junior-Mannschaft eben mit Ballgolf und Grist auf 3 zu sehen. Für Joan Barbosa und Lyon Wilsley war es ein Rennen zum Vergessen. Genauso auch für die Rally-Mannschaft, für Gar Robinson und Scott Andrews, die dort ja die Segel streichen mussten nach einem Unfall und nach Kontakt mit der 60 und dort ja nicht früh ausgeschieden, das war relativ spät im Rennen, früh ausgeschieden ist hingegen dann die Shaw Creech Mannschaft, die nach rund 32 Runden die Segel streichen mussten. Schauen wir noch ganz schnell in die Punktemeisterschaft der IMSA Voltex Sportscar Championship. Weiterhin vorne das war ein Punktewechsel tatsächlich für Olivier Jarvis und Tom Glomqvist, die haben jetzt die Punktemeisterschaft jetzt geholt, erstmalig vor Philippe Albuquerque und Ricky Taylor, jetzt alleinige Punkteholer oder die Führenden nach diesem Rennen von dem Canadian Tire Motorsport Park, Philippe Albuquerque und Ricky Taylor auf Platz 2. Renger van der Sande und Sebastian Bourdais jetzt mit dem Sieg dann, man kämpft sich wieder zurück, 2589 Punkte hat man, aber da fehlen noch einige Punkte zu der Mannschaft von Olivier Jarvis und Tom Glomqvist. Fehlen im Endeffekt 148 Punkte, also müssen im Endeffekt die Siege her. Viele Rennen gibt es ja nicht mehr mit der GTP-Meisterschaft, im Endeffekt sind es ja nur noch zwei, nämlich das Rennen von Road America, das nicht mal das nächste Rennen der IMSA ist, nämlich, sondern das ist der Lime Rock Park, das Ganze nämlich mit den GTDs und mit den GTD Pros. Und das Rennen von Michelin Raceway, also das Rennen von Road Atlanta, was für die DPI dann das Finale bildet. Also nur noch zwei Rennen in der DPI-Meisterschaft. Wie gesagt, zweimal gibt es dann Pause. Lime Rock Park und der Virginia International Raceway wird nicht für die DPIs entscheidend, sondern ist im Endeffekt nur für die GT-Klassen vorbehalten. Alex Lynn und Alabama dann auf 4 zu sehen und Pipo Derani ja, auf Platz 5, 2463 Punkte. Wird schwierig für ihn, irgendwie die Meisterschaft zu holen. Ich glaube, das ist eher fast schon unmöglich. Die Meyer Shank Racing Mannschaft im Gegensatz auch, und das spiegelt im Endeffekt ja auch die Fahrermeisterschaft wieder, mit 2737 Punkten ist man dort führend in der DPI-Teammeisterschaft vor der Wayne Taylor Mannschaft und vor den beiden Cadillacs. In der LMP2, die können wir trostlos hinter uns lassen, die war nicht am Start. Hingegen die LMP3-Meisterschaft, dort sind weiterhin John Bennett und Colin Brown vorne mit 1391 Punkte. Das Ganze 98 vor. Ari Boloff und Karis Gris, Gar Robinson und Joao Barbosa folgen dann auf Platz 3 und 4 mit Lance Weasley dann auf der vierten Position zu sehen. In der Meisterschaft, wie gesagt, dann schauen wir auf die GTD-Pro-Meisterschaft. Matthew Jamie neben Matt Campbell mit 2056 Punkten vorne. Das ist ein dicker Vorsprung vor den Corvetten. 138 Punkte ist es tatsächlich für die beiden, für Matt Campbell und für Matthew Jamie vor Antonio Garcia und Jordan Taylor. Ben Burning Court auf Platz 3 zu sehen mit 1849 Punkten. Alex Riberas und Ross Gunn auf Platz 4. Das Ganze mit 1820 Punkte, das sind mal eben 236 Punkte, die dort fehlen zu Matthew Jamie und Matt Campbell. Hingegen Cooper McNeil und Conor DeFilippo und John Edwards dürfen wir ganz getrost, glaube ich, mal abschreiben. Das wird voraussichtlich wahrscheinlich für die nichts. Für Cooper McNeil auf jeden Fall nicht und glaube ich auch für Conor DeFilippo und John Edwards wird es schwierig. Ich glaube, da muss einiges passieren. Also muss man mindestens die nächsten vier Rennen gewinnen. Also die nächsten verbleibenden vier Rennen auf dem Sovotec Sports Car Championship, damit man überhaupt irgendwie eine Chance hat, da noch das Ruder rumzureißen im BMW-Lager. Für die GTD-Meisterschaft war es kein Punkterennen, denn aufgrund der Starterzahl und der geringen Starter, die dort an den Start gingen, eben einige haben dann doch dort gefehlt, war es eben kein Punkterennen. Steven McAller eben auch weiterhin nach dem Watkins Glen vorne mit 5 Punkten vor Jan Heelen, Ryan Hardwick, Bill Oberlin, Robbie Foley, Roman Angelis und Jeff Westphal mit Robert McGuinness, die dort dabei sind. Dann machen wir noch schnell die Vorschau und dort geht es ja, da habe ich fast schon was vergessen, nämlich die FIA WEC, nämlich die tritt ja an diesem Wochenende im Temple of Speed an, nämlich das Ganze in Imola. Dort feiert ja ein Fahrzeug Premiere, nämlich der neue Peugeot, der ja ohne dem Heckflügel auskommen wird. Und da wird es interessant zu sein, wie der Peugeot dort sich federn wird. Der Peugeot-Technikdirektor forderte schon, dass die BOP hinter den Kulissen bleiben sollte, um einfach Diskussionen in der Öffentlichkeit eben zu vermeiden, um dort einfach auch so ein bisschen das Spektakel eher in den Vordersprung zu bringen, anstatt die Politik eben in den Vordergrund zu bereiten. Eben dieser neue Peugeot 9X8, wie gesagt, die BOP-Diskussion auch in der FIA WEC hält da nicht ab und dort das jetzt eben auch natürlich in der aktuellen Saison, je nachdem, wenn noch der Porsche beim Rennen von Bahrain noch dazu kommen sollte, dann wird es ja nochmal interessant, wie man dort natürlich das Auto dann irgendwie dort einschießen könnte. Weiterhin offen ist ja immer noch, was mit Audi passiert, in dem Sinne in der WEC im Bezug des LMDH-Projekts. Wir gehen ja davon aus, dass das LMDH-Projekt bei Audi ja komplett weg ist. Hingegen hat sich ja ein Hersteller zurückgemeldet, nämlich Lola, die Motorsport Comeback ja mit einem neuen Besitzer dort einbringen möchte. Nämlich der Name Lola ist aufgrund des US-Amerikaners Bryant Till Bertelsheimer dort jetzt wieder ans Leben bekommen worden und er plant tatsächlich eine Rückkehr in die Marke des Motorsports, also mit der Marke Lola zurück in den Motorsport, die man ja auch durchaus kennt und auch favorisiert ist, auch in Le Mans, auch mal in der Formel 1 dabei ist, aber das war eher ein erfolgloses Projekt tatsächlich im Jahr 1997 für Lola und deshalb war es ja eher auch ein Niedergang tatsächlich für die Marke, doch jetzt eben mit dem US-Amerikaner Till Bertelsheimer, der dort jetzt dort die Führung übernehmen wird und die Marke hoffentlich vielleicht auch in der WEC wieder an den Start bringen sollte. Alles, was ihr zu ihm, zu Monza wissen solltet, ist die Übertragungszeit. Wichtig dabei zu wissen ist am Samstag das Qualifying ab 17.30 Uhr zu sehen im Eurosport Player bei Joyn Plus oder bei Discovery Plus. Und dann das Rennen dann zu sehen, dann ab dem Sonntag ab 12 Uhr. Die Kollegen von Eurosport zeigen es auch in dem Sinne am Sonntag dann über Strecken auf dem Pay-TV-Sender Eurosport 2. Das dann zu sehen und auch bei Nitro wird es gezeigt, das Ganze ab 16.15 Uhr, vorher dann noch könnt ihr alles sehen, nämlich bei dem kostenlosen Livestream auf der Seite sport.de, dort gibt es auch alles live im Free Stream zu sehen. Das Ganze dann eben die WEC dann im Temple of Speed. Und wir schauen natürlich auf die NLS, das zweite Saisonhöhepunkt eigentlich vor dem eigentlichen Saisonhöhepunkt, nämlich des 12-Stunden-Rennens, die 6 Stunden der NLS, das ja eigentlich immer das Saisonhöhepunkt ist. Wir haben noch keine Starterliste, deswegen können wir darauf nicht eingehen. Fest steht aber, es werden sicherlich einige mehr GT3-Autos dabei sein, bestimmt auch einige grundsätzlich mehr dabei sein, aufgrund der Renndistanz der 6 Stunden vom Nürburgring. Und dort da auch sicherlich wieder einiges an Action bringen. Für euch ändert sich nichts. 8.15 Uhr das Beginn des Livestreams, 8.30 Uhr dann das Qualifying, 12 Uhr das Rennen bis 18 Uhr dann zu sehen im YouTube-Livestream bei den Kollegen dann von Nürburgring TV. Und wir sammeln natürlich wieder die Stimmen ein, die dann wichtig sind über das ganze Wochenende. Und ich hoffe, es hat euch gefallen, auch wieder an diesem Male. Wir machen an diesem Wochenende kein GT-Talk-Update, dafür gibt es dann am Dienstag wieder eine neue Ausgabe zu der F4 WEC und dann auch wieder zur Nürburgring-Langstrecken-Serie. Das dann wieder in voller Länge hier im GT Talk auf sportpodcast.de. Ich wünsche euch noch eine schöne Woche und bleibt gesund und möge der Ritt mit euch sein. Ciao, tschüss und bye bye hier im GT Talk auf sportpodcast.de.
Wieder live von Ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ein kleiner Hinweis, bevor die Folge startet. Wir sammeln weiterhin Spenden mit der Organisation together.gg. Dort werden Spenden gesammelt für die ganzen Hilfsorganisationen, die Flüchtlinge aus der Ukraine helfen. Das Ganze könnt ihr tun unter together.gg oder unter betterplace.org. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß mit der neuesten Folge des GT-Talks hier auf meinsportpodcast.de. GT-Talk, der GT- und Langstrecken-Podcast, wöchentlich mit neuesten News, Analysen und Interviewgästen aus der GT- und Langstreckenwelt hier auf meinsportpodcast.de. Präsentiert von Virtual Racing School, dein Partner für Simracing auf allen Plattformen. Mehr unter virtualracingschool.com. Virtual Racing School, das System für Champions.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.